Ich darf uns einen Text vorlesen, wir wollen in die Predigt einsteigen. Und bevor ich diesen Text vorlese, eine kurze Begebenheit zu Beginn, die ich einleitend gerne sagen möchte. Ein sehr bekannter Violinist, ein Geiger, ein Solo-Geigespieler, Joshua Bell, wurde einmal gebeten, an einem Versuch mitzuwirken, und sie baten ihn, vor über 10 Jahren war das, als Straßenmusiker verkleidet in eine Metrostation zu gehen mit seinem Instrument, einer Stradivari mit äußerst großer Seltenheit, es war ein handgemachtes Einzelinstrument mit großem Wert, mit dieser Stradivari sich in eine zugige Metrostation, die heißt Grand Plaza, zu stellen und eines der schwersten Stücke von Johann Sebastian Bach zu spielen, Chaconet, das hat er geschrieben, als er von einer Reise wiederkam und erfahren musste, seine Frau zwischenzeitlich verstorben war. Ein sehr kompliziertes Stück, Geiger, ich kenne eine Berufsmusikerin, die habe ich danach nochmal gefragt, sie war jüngst bei uns zu besuchen, sie sagte, ja, ist eines der schwersten Stücke für Solisten, der Geige. Er wurde gebeten, das in dieser Metrostation zu spielen, und man wollte beobachten, wie Menschen das wahrnehmen und aufnehmen. Wie sie das registrieren, wie sie damit umgehen, was ihnen da entgegengebracht wird. Und das Ergebnis war, er spielte das Stück 3-mal, deswegen weiß man, dass es etwa 45 Minuten dauerte, knapp 45 Minuten dauerte seinen Beitrag. Und Menschen gingen an ihm vorbei, sie nahmen ihn gar nicht besonders wahr. Vereinzelt warfen sie ihm ein paar wenige Dollar hinein, nach der Dreiviertelstunde hatte er weniger als 100 Dollar verdient, weil sie 3 Dinge nicht erfasst hatten. Sie hatten nicht erfasst, was für ein begnadeter Musiker da spielte. Sie wussten nichts, hatten nicht wahrgenommen, was für ein einzigartiges Instrument da den Klang erbrachte, den sie hörten. Sie waren gar nicht offen, sensibel dafür. Und sie erkannten noch nicht das Stück und die Besonderheit des Stückes, das er spielte. Nun, das kann man verstehen irgendwie, nicht wahr? Ich lese uns jetzt den Text und ihr werdet verstehen, warum ich diese Einleitung gegeben habe. Aus dem 1. Johannesbrief. Lese ich uns aus dem Kapitel 3 die ersten 3 Verse. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm oder zu ihm hin hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Soweit. Nun, wir verstehen, wenn das Kinder Gottes, wenn wir diesen Text lesen, uns und auch den Herrn nicht erkennt. Es ist Gott, der sich offenbart. Aber wie gut erkennen wir unseren Herrn? Ich weiß, dass in meinem eigenen Leben dass es eine Herausforderung ist, nicht allzu inflationär mit dem umzugehen, was mir sehr vertraut ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Es fällt mir sehr, sehr leicht im Gebet, 2 Worte zu sagen. Herr und Liebe. So leicht geht das. Christus meinen Herrn zu nennen, fällt mir sehr leicht. Das ist 10.000 Mal gemacht. Aber das Gewicht dieses Wortes, du bist mein Herr, es ist so besonders in der Aussage, weil ich Gott sage, wer er ist zu mir hin und wer ich bin in ihm, dass es eine gewisse Sorgfalt braucht, es nicht zu viel und zu schnell zu sagen, denn es könnte sein, dass mein Leben dem entgegensteht. Oder zu sagen, ich liebe dich, meinem Herrn zu sagen, ich liebe dich, du weißt, wie sehr ich dich liebe. Ja, das weiß der Herr in der Tat. Nun wollen wir uns anschauen, was Gottes Wort hier sagt und schauen, was der Herr uns hier auf, geschrieben hat. Nun, das erste ist, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es. Wir werden nicht aufgefordert, etwas dafür zu tun, dass wir Kinder Gottes sind, um das zu erfassen im Tun, sondern wir werden an dieser Stelle aufgefordert, hinzuschauen. Erstmal tu nichts, schau erstmal hin. Nimm das wahr, was für eine Liebe uns der Vater gegeben hat. Und unsere ganze Aufmerksamkeit im Hinschauen und stille Zeit zum Beispiel oder persönliches Bibelstudium ist so eine Ausdrucksform von genau hinschauen und schauen, Herr, wer bist du und wie bist du? Wir sollen wahrnehmen, wer er ist. Und wir sollen hinschauen und erkennen, was er uns gegeben hat, nicht gezeigt hat. Es beeindruckt mich sehr, Entschuldigung, in meinem Leben, dass Gott mir nicht Dinge zeigt, guck mal, so bin ich, sondern dass er das erwiesen hat, gegeben hat. Dass ich Gott nicht von ferne kennen darf, indem ich ihn anschaue und von ferne sehen darf, wie er ist, sondern Gott hat nicht nur gezeigt, sondern Gott hat gegeben. Welche Liebe er uns gegeben hat. Gott hat Liebe gegeben, der Liebe ist. Er hat nicht Liebe, sondern er ist Liebe und er hat sie gegeben. Und diese Ausdrucksform, die Ausdrucksform davon, dass Gott Liebe gegeben hat, der Liebe ist, ist, dass ich Kind Gottes heißen darf. Und nicht nur sagt er, dass du so heißen sollst, sondern du bist es. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es. Wenn wir zusammensitzen und Mittag essen würden, ich habe das geübt, ich musste es wirklich richtig üben. Wenn ich mit jemandem kennenlerne, dann nicht zu sagen, und, was machst du? Sondern ich musste mich wirklich richtig üben, musste ich das, meine Frage auf das Wesentliche auszurichten. Deswegen frage ich seitdem, kannst du einmal testen, wer bist du im Reich Gottes? Das interessiert mich am allermeisten. Nicht, was du für einen Beruf machst. Das ist nicht unwichtig, gerade für Männer, sie identifizieren sich viel über den Beruf. Sondern mich interessiert und dich sollte interessieren, wer sind wir im Reich Gottes? Was ist das Werk deines und meines Gottes in dir und in dem anderen? Und wenn man sagt, oh, das Erste, was ich bin Kind Gottes, ist es eine der zutreffendsten Antworten und der besten Gesprächseinstiege. Was heißt es, Kind Gottes zu sein? Nun, das heißt, ich werde nach einem Höheren benannt und er schämt sich nicht, mich so zu nennen. Wenn ein Xaver hier unter uns sein sollte und jemand sagt, oh, wer ist Xaver? Dann sagt Gott, ist mein Kind. Gott schämt sich nicht, aufgrund dessen, wie es entstanden ist, dich nach sich zu benennen. Das ist unsere Identität. Meine Identität ist, ich bin Kind Gottes. Nicht, ich habe Gott kennengelernt, ich bin Kind Gottes, ist die Identität, die uns hier gesagt wird. Und nun bedenken wir keinen Grund dafür, Kind Gottes zu sein und zu heißen, und es zu sein ist nichts, was wir erwirkt hätten. Alles hat Gott dazu bereitet. Der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, Römer 8, 32, wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott hat in sich selbst, in Christus, jede Voraussetzung geschaffen, dass ich heute und du Kind Gottes heißen und sein darf. Nun, es heißt dann weiter, deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Die Welt erkennt dich nicht in dem, wer du bist. Oh, das ist eine Spannung, oder? Nein, das ist gar keine Spannung. Das macht gar nichts aus, dass die Welt dich nicht erkennt, denn jetzt kommt deine Berufung und das Werk Gottes in dir. Wir verkündigen das Evangelium und darin offenbart Gott nach Römer 12 seine Gerechtigkeit. Ich darf als Kind Gottes leben und in meinem Leben als Kind Gottes, dass ich sein darf, und so heißen darf, offenbart Gott seine Gerechtigkeit. Aus sich selbst heraus erkennt die Welt dich und mich nicht. aber in deinem Leben und in deinem Tun und in deinem Christus widerspiegeln und wiedergeben, erkennt die Welt dich. Ein kurzer Einschub, wenn wir Menschen begegnen, von denen das Zeugnis dieser Schriftstelle ist, sie erkennen dich nicht, was du bist. Sie erkennen nicht, was das heißt, dass du Kind Gottes bist. Wenn wir Menschen begegnen, heute zum Beispiel, das biblische Menschenbild ist, er erkennt dich nicht. Was ist die Folge davon? Die Folge ist oder könnte sein, dass wir eine klare Position beziehen im Sinne von, Herr, ich will ein biblisches Menschenbild vor Augen haben. Und das bedeutet, ich weiß, dass er mich nicht erkennt, aber ich will mich ihm zuwenden und ihm von dir etwas weitergeben. Manchmal staunen Menschen verdutzt, wenn du an der Tankstelle bist und dem Tankwart oder dem Mann an der Kasse, Tankwart gibt es ja nicht mehr, das tanken wir selber heute. Wenn du dem Mann an der Kasse sagst, übrigens, ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen und beim nächsten Mal können wir ein paar Worte darüber wechseln. Wissen Sie eigentlich, dass jemand für Sie gestorben ist? Ich weiß nicht, was deine Frage sein könnte, aber ich möchte uns alle ermutigen, uns etwas aufs Herz legen zu lassen von Gott, wie wir uns Menschen durch eine Frage, durch eine kurze Begegnung wirklich aktiv zuwenden können. So erkennt die Welt uns, nicht einfach aus sich heraus. Wir brauchen ein biblisches Gottes- und Menschenbild und das wird uns hier gezeigt. Nun geht es weiter. Vers 2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, als hätte er es nicht schon gesagt. Aber er sagt es ihnen jetzt als Geliebte. Diese Anrede Geliebte finden wir mehrmals in diesem Brief. In Kapitel 2, Vers 21, in Kapitel 4, Vers 7 und 11. Nimm das als Geliebter, erfasse als Geliebter, dass du Kind Gottes bist. Und zwar jetzt. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, wenn es offenbar wird oder werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Kannst du das erfassen? Mir fiel auf, als ich anfing, den ersten Johannesbrief zu studieren, ich habe ihn mehrmals gelesen, aber ihn jetzt nochmal so Stück für Stück zu studieren, fiel mir auf, dass das wahrscheinlich eine der Stellen ist mit der größten Dichte an Verheißungen, die kaum zu erfassen sind, wenn wir das versuchen wollten zu beschreiben oder einem anderen zu umschreiben. Uns wird gesagt, dass wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden und ihn sehen werden, wie er ist. Kannst du das erfassen? Wenn du Kind Gottes bist, du wirst ihm gleich sein, du wirst ihn sehen, wie er ist. Was für ein Gewicht, was für eine Verheißung. Und von seinem Gewicht kaum zu erfassen. Wenn wir diese Stelle lesen, können wir fragen, ja, wem wird es denn offenbar werden? Und ich glaube, wir können zuerst davon ausgehen, dir selbst, uns selbst. Denn es heißt, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden, wir wissen aber, wenn es offenbar wird, wir ihm gleich sein werden, ihn sehen, wie er ist. Das sind also zuallererst wir selbst, denen es offenbar wird. Und dazu möchte ich gerne ein paar Punkte sagen. Ganz offensichtlich ist es ja nun so, dass wir Kinder Gottes sind, so heißen. Und das ist die Gegenwart. Und es wird uns etwas in die Zukunft gesagt, nämlich, wir werden ihm gleich sein und ihn sehen, wie er ist. Aber was ist mit der Spanne dazwischen? Und das ist das Thema dieses Briefes. Die Spanne von dem, was du jetzt bist, was deine Identität ist und was einmal sein wird, sehr bald. Womöglich sehr, sehr bald. Ich werde meinen Herrn sehen, wie er ist, und ich werde erkennen, dass ich ihm völlig gleich bin. Also gleich bin. Und das müssen wir verstehen. Ihm gleich gestaltet sein ist die Bedeutung. Nun, mit meinem Leben hier und deinem Leben hier als Kind Gottes hat etwas begonnen, nämlich dieses ihm ähnlicher werden. In Römer 8, Vers 28 und 29 heißt es, dass wir dazu bestimmt sind, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden. Wenn du und ich dem Herrn nachfolgen, ihn anschauen, mit ihm leben, zu unserem Herzen sprechen lassen, hören, was er möchte, tun, was er möchte, dann werden wir ihm verändert. Dinge verändern sich in unserer Persönlichkeit, in unserem Charakter und wir werden immer mehr dem Sohn ähnlich von unserem Leben her, von unserer Art, wie wir denken, fühlen, entscheiden. Und das hat jetzt begonnen. Also das, was du heute bist, wenn du Kind Gottes bist und hier sitzt und was sehr bald sein wird, dass du ihm gleich sein wirst und sehen wirst, wie er ist, das könnten wir übrigens jetzt gerade gar nicht aushalten. Die Spanne dazwischen ist, Stück für Stück dem Herrn ähnlicher werden. Nun machen wir uns bewusst, was oder lassen wir durch das Wort Gottes uns das ganz deutlich machen, was es heißt, dem Sohn gleich sein. In Hebräer 1, Vers 3 werden uns zwei Merkmale gesagt, dass der Sohn auf die Erde kam, als Christus auf die Erde kam, als Gott und wahrer Mensch. Was war er da im Blick auf den Vater? Da heißt es in Hebräer 1, Vers 3, er war die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens. Die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens. Herrlichkeit ist auch so ein Wort, nicht wahr? Wie erklärt man das eigentlich? Es gibt so Worte, die sind irgendwie nicht so leicht zu erklären, aber sie gehören zu unserem Sprachgebrauch. Wir beherrschen sie, wir bringen sie auch mal wieder unter. Aber was heißt Herrlichkeit? Wenn wir das Wort nachgucken, konkordant, dann merken wir, es kommt an verschiedenen Stellen vor. Es wird sogar auf dich bezogen. Die Herrlichkeit der Kinder Gottes. Ich weiß nicht, ob du dich so empfindest, aber das ist auch nicht so wesentlich. Ich will es einmal so umschreiben. Herrlichkeit ist der Zustand, der Gott entspricht, der Gott selber ist und zu dem Sünde und nichts Veränderndes Zugang hat. Keine Einflussnahme darauf möglich. Es entspricht in allem Gott. Völlige Reinheit, völlige Klarheit, völlige Gottgemäßheit. Und das, als Christus auf die Erde war, so war er. Völlig dem Gott, dem Vater entsprechend. Er war die Ausstrahlung seiner Reinheit und seines ganzen Wesens. Und er war der Abdruck dessen. Also deswegen sagt der Herr Jesus, wer mich sieht, sieht den Vater. Kein Unterschied. Und in diesen Prozess hinein nimmt Gott dich und mich und sagt, du wirst dem Sohn ähnlicher. Umgestaltet. Der Herr arbeitet an deinem und meinem Herzen. Nun, wir werden bei diesem ganzen Prozess, bei diesem ganzen Werk des Herrn an uns, und dazu will ich gleich noch ein paar praktische Dinge sagen, werden wir dringend aufgefordert, nicht auf uns zu schauen, nicht auf unsere Unzulänglichkeit, nicht auf das, was du vielleicht selber bei dir feststellst, das fehlt noch, oder vielleicht quälst du dich, dass du manches noch so unveränderlich ist oder du noch die alten Gewohnheiten hast. Kennst du das, wenn jemand auf dich zukommt und dir sagt, du bist noch ganz der Alte? Das ist kein Kompliment. Kein Kompliment. Also, was sollen wir tun? Wo sollen wir hinschauen? Ich lese uns eine Stelle aus dem 2. Korintherbrief, aus dem Kapitel 3 vor, die uns deutlich macht, wo wir in diesem Prozess hinschauen sollen, damit wir nicht verzagen, wenn wir auf unser Leben schauen. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, da kommt wieder das Wort Herrlichkeit vor, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Was heißt es? 2. Korinther 3, 18, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend. Das ist die Blickrichtung für uns. Wenn wir miteinander umgehen, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir in der Bibel forschen, wenn wir uns Dinge auch vom Herrn erbeten darin oder erarbeiten, wenn wir für Kinder Gottes beten. Wir schauen auf den Herrn und sehen auch in dem anderen den Herrn. Paulus sagt einmal, im Umgang mit Menschen gibt er eine Anwendung zu diesem Vers. Ich zitiere Kolosser 1, die Verse 28 und 29. Da sagt er, dass er jeden Menschen lehren möchte und ermahnen möchte in aller Weisheit. Zweimal sagt er jeden Menschen. Um drittens jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Was meint er damit? Er sagt, wenn ich mit Menschen umgehe, dann möchte ich das sehen, wie Gott ihn sieht. Von dem, was er als ein gefallenes Geschöpf ist, aber wie Gott ihn mit dem Evangelium erreichen möchte und was er dann als Kind Gottes in Christus sein darf. Das Menschenbild des Paulus war, in einen Menschen nicht zu sehen von dem, was er gefallen ist, sondern was er in Christus sein darf, und daran arbeitete er. Und daran sagte, diene und arbeite ich priesterlich. Wir wollen also auch im Umgang miteinander, und das ist Veränderung und Christusähnlichkeit, den Herrn im anderen suchen und schauen und alles daran setzen, dass das wächst und der andere darin zunehmen darf. Und ich glaube, darum geht es in diesem Zusammenhang. Nun, wenn wir Christus ähnlicher werden, wird das Auswirkungen haben. Und das hat Auswirkungen, eine Frucht, das soll mein letzter Gedanke sein, vorletzter Gedanke, das wird eine Frucht haben, und zwar innerhalb der Gemeinde. Wenn du und ich, wenn wir dem Herrn ähnlicher werden, dann hat das Frucht hier. Und dazu möchte ich nur zwei Stellen sagen, und ich finde es ein Merkmal, ein schönes Merkmal unserer Würde und Identität als Kind Gottes in einer Gemeinde, was wir sein dürfen. Und ich nenne zwei Stellen nur, wir brauchen die nicht aufschlagen. Ich gebe immer das Stichwort dazu oder fast den Kern zusammen. Das eine ist Epheser 4, Vers 16. Und da wird uns gesagt, und guck mal, was für ein schöner Begriff, dass wir zueinander Gelenke der Darreichung sind. Die Frage, wer bist du, ist auch eine Frage, was darfst du hier sein? Und wie darfst du dienen und wie darfst du anderen zum Segen sein und wie wird dir gedient? Also, ein Gelenk der Darreichung, guck mal, was für eine schöne Umschreibung, wer wir sein dürfen in der Gemeinde. Und was für einen Wert das hat, jeder Einzelne, dass er in der Gemeinde ein Gelenk der Darreichung ist. Ein anderer bekommt etwas dargereicht durch dich. Oder eine weitere Stelle, auch unmittelbar auf den Herrn bezogen, du bist ein Gefäß. Ein anderer darf davon nehmen, Gott füllt es. Aber es hat auch, das war die Frucht des Christusähnlicher Werdens in der Gemeinde und jetzt die Frucht in der Welt. Wenn wir den Römerbrief lesen und das studieren, dann merken wir, Gottes Gerechtigkeit ist ein sehr großes Thema. Und im ersten Teil des Römerbriefes dreht sich alles darum, wie du vor Gott gerecht und ich gerettet werden und seine Gerechtigkeit bekommen. Und Gott zeigt uns, ich offenbare meine Gerechtigkeit in der Art und Weise, wie ich den Sohn sterben lasse und einem Menschen diese Gerechtigkeit erweise. Aber Gott offenbart seine Gerechtigkeit auch durch dich in dieser Welt, dass du heute als Kind Gottes lebst. Es ist nicht eine ethische, moralische Pflicht, mit dem Herrn zu leben. Nichts anderes, als dass Gott sagt, in Kapitel 12 bis 15 kannst du das lesen, die ganzen Hinweise zum Lebenswandel. Gott sagt nichts anderes wie Klaus, Ute, Xaver, wie du auch immer heißt, Daniel. Ich offenbare, ich, der Herr und Gott, der dich gerettet hat, der sich nicht schämt, dich mein Kind zu nennen. Ich offenbare heute meine Gerechtigkeit, die ich dir erwiesen habe, indem du mich darstellst in deinem Leben und mich verkündigst, mein Wort, das Evangelium verkündigst. Was für ein Vorrecht, daran mitarbeiten zu dürfen. Ich schließe. Wir haben gelesen, dass wir Kinder Gottes sind. Jetzt, und dass es noch nicht offenbar ist, aber dass es offenbar werden wird, wenn wir ihn sehen, und wir werden gleich sein wie er. Und haben gesagt, mindestens zwei Ausdrucksformen hat es. Wir werden Christus ähnlicher, wenn wir das möchten. Wir haben den dritten Vers noch gar nicht durchgenommen. Und das wirkt sich aus als Frucht, wie ich in der Gemeinde lebe und wie ich in der Welt lebe. In der Gemeinde als Gelenk und als Gefäß der Darreichung, von dem andere nehmen können. Und in der Welt, indem ich seine Gerechtigkeit in seiner Gerechtigkeit lebe und seine Gerechtigkeit verkündige. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, gleich wie er rein ist. Amen.